Seelenfutter Folge 80 von irrendem Licht und jagenden Hunden. Gedichte von Georg Maurer und Erik Axel Karlfeld.
Ich bin ein treibendes Blatt in des Herbstes leeren Reichen. Ich wirbele hin, der Sturm lässt mich nicht ruhen.
Eine Eröffnung, ein Teaser, ein Geschmäckle unseres neuen Seelenfutters der feinsten Art. Vielen Dank, Susanne. Wir begrüßen euch herzlich an den Endgeräten zum 80. zum Jubiläums-Podcast Seelenfutter. Wir, das sind Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin aus Tating, dort im Homeoffice, und ich bin Friedemann Margot, Pastor in Husum, hier in meinem Bürochen, und seit nunmehr 80 Wochen versorgen wir euch mit Gedichten, mit Bibelversen, die wir dazu setzen, mit Anstößen dazu, und wir hoffen, dass es in diesen 80 Wochen euch immer mal wieder gut getan hat. Die Regel ist ja, Susanne, wer jetzt neu dazu kommt, muss erstmal alle anderen 79 Folgen hören.
Genau, wir bitten darum, und wir haben ja schon so viele Jubiläen gefeiert, ja, die 80. jetzt, die 75., die 50. Und jedes Mal sind wir selber erstaunt, dass wir weitermachen und immer wieder wirklich ganz, ganz tolle, großartige Gedichte finden.
Das kann man wohl sagen. Du erinnerst dich, Susanne, ich habe dich so ungefähr bei Folge 15 gefragt, was machen wir eigentlich, wenn wir alle Gedichte durch haben? Und ja, es war nicht ganz ernst gemeint, aber letztlich ist es schon verrückt. Je weiter wir uns einlesen, desto größer ist der Reichtum, desto mehr taucht auf. Also das Gefühl von Mangel oder mir fällt jetzt nichts mehr ein, überhaupt nicht.
Nee, gar nicht. Oder? Im Gegenteil. Es ist wirklich wie ein Kosmos, der sich einem erschließt. Gedichte waren mir ja vorher nicht fremd, aber ich bin jetzt tatsächlich in Bereiche vorgedrungen, die ich mir nicht zu träumen gewagt hätte. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir sind schon auf die eine oder andere Perle gestoßen, die ich nicht erwartet hätte.
Traumeinleitung zum Überleitung zu den heutigen Gedichten. Also auch hier zwei absolute Juwelen. Ja. Wir haben uns komplett überrascht mit diesen Texten. Und wer jetzt sagt, das sagt er ja immer, erstens stimmt es nicht und zweitens, heute ist es absolut wahrhaftig.
Das ist das ist so. Also wir schicken uns ja immer gegenseitig Gedichte. Du hast diesmal den Aufschlag gemacht sozusagen und der andere oder die andere sucht dazu. Und ich war wirklich von den Socken, als ich deinen Text bekommen habe. Tja. Und habe gegrübelt und gegrübelt und gegrübelt und bin, glaube ich, tatsächlich auf ein Gedicht gestoßen, das dich dann ebenfalls sehr überrascht hat. Also wir haben heute also, wirklich spannende Dinge, die miteinander
korrespondieren. Komplett unverständliche Antwort von dir. Also das wird heute alles sehr herausfordernd und rätselhaft. Aber wir steigen jetzt einfach ein.
Ich bitte darum.
Genug der Vorreden. Vielleicht nur noch ein Wort zur letzten Folge, die haben wir ja doppelt produziert, also nochmal großes Indianer-Sorry von uns für die erste Fassung der 79. Folge gehört haben, da hat es nachher irgendwie nicht mehr zusammen gepasst mit den Spuren, schön blöd,
aber wir sind einfach nochmal
in die Bütt gegangen, haben uns nochmal unterhalten und das hat mir auch viel Freude gemacht. Und du merkst, mein leichtes Röcheln hat sich schon verlagert in die Tiefe meines Halses. Geht schon besser. Du kannst dich nicht anstecken. Das Internet ist dazwischen. Ich erzähle euch jetzt etwas zu Georg Maurer, der manchen von euch schon geläufig ist. Das ist das dritte Gedicht, das wir von ihm vorstellen, das ich von ihm vorstelle. Eine große Entdeckung für mich, und wenn ich jetzt von ihm erzähle, können wir es so ähnlich machen wie letztes Mal bei Hölderlin, da habe ich ja gesagt, ich baue mal zwei Fehler ein. Ja. Susanne, haben wir überhaupt nicht aufgelöst?
Nein, überhaupt nicht, weil wir sind mir natürlich auch überhaupt nicht aufgefallen. Ich glaube dir sind ja jedes Wort, wenn du erzählst, wenn du die Autoren vorstellst oder die Autorin, jedes Wort.
Und da ist dir nichts aufgefallen und mir auch nicht. Also ich habe absichtlich keine Fehler reingeschummelt, das brachte ich nicht übers Herz. Wahrscheinlich werden viele Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer die beiden Fehler mir nachreichen, die mir dann aus Versehen passieren. Also Georg Maurer hat das Gedicht Zukunft, über das wir gleich sprechen werden, 1964 geschrieben und es stammt aus diesem wundervollen Gedichtsband, ich habe das gerade hier in der Hand. Ich sitze im Weltall auf einer Bank im Rosental. Ja, also es ist schon, ich muss sagen, eine Versuchung für bibliophil charakterschwache Menschen, weil es einfach so schön ist. So, ich kann an sowas nicht vorbei. Aber hier stimmt auch Form und Inhalt natürlich, sonst würde ich euch ja das nicht vorstellen. Also, Georg Maurer, 1907 geboren in Siebenbürgen und mit 64 Jahren verstorben in Potsdam 1971, ist groß geworden in Budapest, in Bukarest. Ist was ganz anderes, in Bukarest in Rumänien, ist dann zum Studium nach Leipzig gegangen, 1926 bis 33, und hat ab 34 gearbeitet als Autor bei der Neuen Leipziger Zeitung, ist dann im Zweiten Weltkrieg eingezogen worden zum Militär als Funker in Rumänien, also in seinem Herkunftsland, aus sowjetischer Gefangenschaft irgendwie rausgekommen, wieder nach Leipzig gegangen, erst Rundfunkjournalist gewesen und Übersetzer rumänischer Texte ins Deutsche und dann ab 55, und das erinnerst du, Susanne, das ist schon sehr markant, ist er an das Institut für Literatur Johannes R. Becher gegangen, Johannes R. Becher, und das ist sozusagen die Schmiede der DDR-Lyrik überhaupt. Und diese Schmiede hat er geleitet. Er hat dann auch eine Professur dafür gehabt und war so die prägende Figur für einen Bereich, der genannt wird Sächsische Dichterschule. Zu der Zeit hat man das noch nicht so aufgeteilt. Da sind also auch Dichterinnen drin wie Sarah Kirsch und Wolf Biermann, Andreas Reimann, die hatten wir hier alle schon. Aus diesem, naja, Kaderschmiede klingt jetzt irgendwie ein bisschen zu doll, aber aus diesem Bereich, aus dieser Schule kommen so viele. Georg Maurer hat sie geprägt und einer seiner schönsten Gedichtbände hat auch wahnsinnig schöne andere geschrieben, aber ich sitze im Weltall auf einer Bank in Rosenthal. Rosenthal ist ein Stadtteil in Leipzig. Lieb ich sehr, Edition Wörthersee, Konnewitzer Verlagsbuchhandlung, Peter Hinke. Vielen Dank, dass wir dieses Buch und dieses Gedicht hier vorstellen können. Und jetzt geht's los mit Zukunft 1964 gedichtet. Zukunft. Als sei das etwas außer dir, vor dir. Ein Kunsthase am Draht, vor der Nase des jagenden Hundes. Keuch nicht, mit hängender Zunge erreichst du nichts. Der Baum läuft nicht nach seinen Blüten. Georg Maurer.
Ja. Und dann saß ich da. Du hast es mir geschickt.
Was ging dir durch den Kopf? Also ich meine, eigentlich soll ich ja sagen, was ich und so, aber was ist denn bei dir so passiert?
Was ist denn bei mir so? Also ich bin natürlich ein Kunsthase am Draht vor der Nase des jagenden Hundes. Ja, da ich schon mal Windhundrennen in England gesehen habe, habe ich sofort diese pfeilschnellen Hunde gesehen, die diesem Hasen da hinterher jagen oder diesem, weiß nicht, Knäuel wahrscheinlich. Und
ja, so eine Attrappe. Ne?
So eine Attrappe, ganz genau. So eine Hasenattrappe halt. Und war wirklich, also hatte dann dieses Bild sofort. Und dann hatte ich natürlich als zweites der letzte Satz, der Baum läuft nicht nach seinen Blüten. Das ist natürlich dann zu diesen Windhunden, die diesem Hasen hinterher hecheln. Und natürlich ist es die Idee, dass sie ihn niemals bekommen. Sondern einfach nur zum Rennen animiert werden. Und dann, papp, Szenenwechsel, Ruhe, der eine Satz, der Baum läuft nicht nach seinen Blüten.
Großartig?
Das fand ich total, das fand ich gekonnt. Das hat mich natürlich völlig geerdet, nachdem ich erstmal ein bisschen aufgewühlt war durch dieses Bild. Da hab ich gedacht, okay. Der Baum läuft nicht nach seinen Blüten. In der Ruhe liegt die Kraft, ja. Das war mir dann schon klar, aber es war nicht, ja, das ist mir durch den Kopf gegangen. Beide Bilder sind sehr, sehr stark. Zwei sehr ganz, stark. Ganz starke Bilder, ja.
Richtig. Ja, also, da haben wir, glaube ich, ganz ähnlich empfunden. Ich habe was anderes erwartet, als ich die Überschrift gelesen habe. Zukunft, eigentlich vielleicht ein visionäres Wort, eine Wegweisung, ein utopisches an die Hand nehmen. Es ist hier ein Lehrstück. Ein freundlich lyrisch belehrendes Gedicht. Und so klar und so schlicht in der Sprache und in den Bildern und gleichzeitig so geheimnisvoll, das finde ich grandios.
Ja.
Der jagende Hund und die hängende Zunge und der Kunsthase. Und es ist anstrengend, es ist wahnsinnig schnell, fordernd und es ist eine Attrappe. Also das ist nicht, es ist in keiner Weise attraktiv, finde ich.
Es ist nicht erreichbar, genau, es ist unattraktiv. Also gut, Sie wissen nicht, dass es eine Attrappe ist, aber es ist halt eine Chimäre.
Ja, aber das ist ja so wie, wenn wir sagen, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Ne? So ist es hier auch. Also es ist sozusagen ein gebrochenes Bild, ja. Das Illusorische oder das eigentlich unattraktive eines bestimmten Ansatz zu.
Ja, das Sinnlose. Es macht natürlich völlig ganz klar, dass es komplett sinnlos ist.
Warum jagst du dem eigentlich hinterher? Ja. Mit hängender Zunge erreichst du nichts. Bosch. Also das ist, finde ich, sehr ernüchternd und sehr aufdeckend und fast auch beschämend und so. Und dann dieser Schwenk. Also nicht außer dir liegt die Zukunft und das, wo wir hinstreben, sondern dann dieses Baumbild.
Ja.
Der Baum läuft nicht nach seinen Blüten. Wie albern wäre das denn? Also das ist sozusagen noch eine absurde weitere Steigerung, dass ein Baum seinen Blüten und den Zweigenden irgendwie nachstolpern würde. Also es geht nur bei Rute irgendwie bei diesem Karikaturisten.
Ja. Sonst, es passiert einfach. Es passiert einfach. Also es ist einfach da und er hat die Gewissheit, also der Baum, sie werden schon kommen, ich muss gar nichts tun.
So. Und ja. Also wie du sagst, in der Ruhe die Kraft, also es ist etwas sehr, sehr Stabiles, bei sich sein, Zukunft in mir wachsen lassen und nicht ihr nachhetzen.
Ja.
Das finde ich ein unglaublich vertrauensstarkes Bild und ein besonnenes, besinnendes Bild. Also ich habe mich sofort verknallt in Georg Maurers Zukunftsgedicht.
Mir hat es auch sofort gefallen. Ich fand die Überschrift tatsächlich bemerkenswert. Dazu, es hätte auch was ganz anderes drüber stehen können. Ja, Schicksal, Hoffnung. Weiß der Geier, also Zukunft fand ich dann schon spannend, weil es wirklich ein bisschen was anderes erwarten lässt. Aber das dann mit diesen kunstvollen Bildern, mit diesen beiden starken Bildern so zu skizzieren und zu sagen, so, ist es das, was ihr wirklich wollt? Oder schaut doch mal hin, wie könnte es denn auch gehen? Das finde ich auch sehr stark, sehr, sehr gekonnt.
Ja.
Ja, sehr, sehr gekonnt.
Also ich glaube, einen kleinen Moment müssen wir noch bei dem Eingang lassen, weil da dieses metaphysisch oder philosophische sozusagen oder die Deutung des Ganzen, der ganzen Bildworte vorangestellt wird, als sei das etwas außer dir, vor dir. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. In unserer Geisteswelt, in der europäischen Philosophiegeschichte denken wir ja linear. Also es geht um Fortschritt, es geht um Entwicklung, es geht um nach vorne kommen. Also Zukunft liegt vor uns. Die Zukunft ist das Land, das gelobte Land, das da auf uns wartet. Da müssen wir hin. Und dieses Bild erinnert mich eigentlich eher an das asiatische Weltbild eines zyklischen, eines wiederkehrenden, einer Kreisbewegung oder eines in sich Ruhens.
Und das ist natürlich, greift natürlich dann der Baum unten wunderbar auf. Als sei es etwas außer dir, vor dir. Als sei die Zukunft etwas, was außerhalb von dir liegt. dabei ist es das, was der Baum hat, es ist einfach da und es ist natürlich in ihm angelegt und es ist jedes Jahr wieder in ihm angelegt und er weiß es einfach, ja.
So, und das könnte ein Zen-Gedicht sein. Mm. Das könnte, also es ist für ein Haiku ein bisschen zu lang, aber eigentlich hat es diese Schwingung ab dem Kunsthasen. Es könnte eine mystische Form sein und es ist geschrieben von einem SED-Kader, der eine wahnsinnige Begabung für Lyrik hat, aber der in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschland seinen festen Platz hatte, sonst hätte er diese Karriere dann nicht gehabt. Einige seiner Schülerinnen und Schüler haben dann ja gebrochen mit der DDR, er so nicht. Und das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja. Ja, es passt.
Muss ich einfach nochmal so sagen. Also ist eine große Weite oder eine Tiefe und auch eine Überraschung. Und ich will noch viel mehr rauskriegen über Georg Maurer und sei sicher in den nächsten 80 oder 800 Folgen.
Ich freue mich. Ja, ich freue mich schon. Wir kommen ihm immer ein Stückchen näher. Ja.
Sag mal, wenn du dazu ein Bibelwort finden sollst, was hast denn da?
Wie guckst denn da? Wie machst denn das? Ja, das frage ich mich jedes Mal, wie ich das eigentlich mache. Bin auch diesmal wieder fündig geworden bei den Sprüchen, Sprüche 14. Vers 29. Und eigentlich finde ich, bringst das so ein bisschen auf den Punkt. Das war dann, als ich es las, natürlich für mich völlig klar. Das geht so: Wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, offenbart seine Torheit. Mit hängender Zunge erreichst du nichts. Sei dir klar darüber. Aber wenn du einfach abwartest, wer geduldig ist, der ist weise. Dann blüht's auch wieder bei dir. Ja, das habe ich dazu gestellt.
Ja, sehr schön. Und diese Gegenüberstellung, wie wir sie immer mal so in weisheitlicher biblischer Theologie finden, hat dann die starke zweite Bild: Ungeduldig. Wer ungeduldig ist, zeigt, wie blöd er ist. Ne? Offenbart seine Torheit. Und mit hängender Zunge der Zukunft hinterher zu flitzen, wie ein jagender Hund, der Hasenattrappe hinterher rast, das ist wirklich eine Offenbarung von Torheit. Sehr schön. Ich finde, es hat in diesem ja bisschen drastischen Motiv, also ist ja nicht schlimm, ne? Aber es ist ja schon eine deutliche Wertung.
Also für mich als ungeduldige Menschen, ich muss ja natürlich mal schlucken, muss ich sagen. Ja. Ich kann meine Ungeduld ja schwer verbergen. Aber ja, ich nehme das jetzt einfach mal so hin.
Nehmen wir das mal so hin, schönes Bibelwort. Und auch dieses, das wird dir dann auch so gegangen sein wie mir. Ich würde auch sagen, Geduld ist jetzt nicht mein zweiter Vorname. Und deswegen ist dieses Zukunftsgedicht von Maurer auch
so heilsam.
Irgendwie eine Belehrung oder so.
So heilsam.
Also eine Konfrontation. Sag mal, willst du eigentlich immer so weiter hecheln? Mhm. So? Nö.
Lies es uns doch nochmal. Bitte, lies es uns nochmal.
Zack, jetzt. Georg Maurer, Zukunft. Als sei das etwas außer dir, vor dir. Ein Kunsthase am Draht, vor der Nase des jagenden Hundes. Keuch nicht, mit hängender Zunge erreichst du nichts. Der Baum läuft nicht nach seinen Blüten.
Ja, vielen Dank dafür.
Ja, wir haben das ja, Susanne, in unserem kleinen Vorgespräch oder im Start unserer Folge heute schon anklingen lassen. Wir haben uns ein bisschen überrascht mit unseren Texten. Der Text, der jetzt kommt, da bin ich richtig gespannt, seitdem du mir das, wie du das zusammenlinken willst. Also erzähl.
Also es ist ein Text von Erik Axel Karlfeld und ich kann ja schon mal die Überschrift verraten. Ich bin eine singende Stimme. So, darüber können wir ein bisschen nachdenken. Erik Axel Karlfeld wurde 1864 als Sohn eines Bauern geboren. Der Bauer hieß Erik Eriksson und lebte in Karlbo in Schweden. Und Erik Axel, also sein Sohn, wuchs wirklich in sehr, sehr armen Verhältnissen aus. Es ging ihnen überhaupt nicht gut. Der Hof war hoch verschuldet und der Vater war auch wirklich kein guter Verwalter. Er hat dann versucht, mit dubiosen Geschäften den Besitz zu retten, hat immer wieder neue Schulden aufgenommen und wurde 1865 schließlich wegen Urkundenfälschung verhaftet und landete im Gefängnis. Erik Axel Karlfeld hat sich deswegen auch von ihm distanziert und 1889, da war er auch schon etwas bekannter oder hat zumindest schon publiziert, hat er dann auch seinen Namen geändert, also nicht mehr in Eriksson, sondern in Karlfeld.
Ah. Ja. Klare Distanzierung.
Distanzierung, genau. Ja, er hat einfach mit diesem Lebensabschnitt abschließen wollen. Er war ein ausgesprochen begabtes Kind schon in der Grundschule. Der Propst des Ortes hat ihn entdeckt. Er hat auch da wohl schon gedichtet oder zumindest geschrieben. Ist dann aufs Gymnasium in der nächstgrößeren Stadt gekommen, musste dort auch sozusagen ins Internat, weil es zu weit weg war, um zu pendeln, war von da ab nun noch am Wochenende zu Hause. Und hat auch da schon angefangen, Gedichte zu schreiben und den Entschluss gefasst, Schriftsteller zu werden. Nach dem Abitur ist er dann nach Uppsala gegangen, hat dort Literaturgeschichte und Ästhetik studiert und auch das anonym in Zeitungen veröffentlicht, dann den Namen gewechselt und dann tatsächlich auch unter dem Namen Erik Axel Karlfeld publiziert. Von 1892 bis 1912 hat er auch so ein bisschen als Lehrer und Bibliothekar gearbeitet, auch um sich sein Studium zu finanzieren. Das Geld war immer knapp in dieser Zeit. Erik Axel Karlfeld ist ein Neuromantiker. Ja, es gehört in die Zeit oder in die Phase der Neuromantik, hat große Liebe für große Schauspielplätze, für Magie, für Sagen, für Märchen. Wir werden das gleich auch noch hören. Ist damit sozusagen ein bisschen in der Reihe von Richard Demel und Ricarda Hoch Hermann Hesse zu zählen, die wir ja auch alle schon hier hatten und kennengelernt haben. Ab 1898 hat er dann große Erfolge gefeiert, wurde sogar Mitglied der Schwedischen Akademie, die den Literaturnobelpreis vergibt, 1904, 1912 dann zu ihrem ersten Sekretär und 1917 hat er dann auch die Ehrendoktorwürde in Uppsala verliehen bekommen. Er hat zwei große Lyrikbände veröffentlicht, dann später nochmal einen dritten und ist damit einer der bedeutendsten religiösen Dichter seiner Zeit in Europa geworden. Eigentlich ganz beliebt und bekannt, überhäuft mit Auszeichnungen. Und Zeit seines Lebens wurde er auch für den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Man hat es ihm aber immer wieder abgeschlagen, weil er halt selber Mitglied der Kommission war. Und erst im Oktober 1831, ein halbes Jahr ungefähr nach seinem Tod im April, 1931, Entschuldigung, genau, also im Oktober 1931, genau, ein halbes Jahr nach seinem Tod, wurde ihm dann diese Ehre zuteil und ihm wurde posthum der Literaturnobelpreis verliehen, das einzige Mal, wie ich gelesen habe, der einzige Preisträger, der es sozusagen nach seinem Tod bekommen hat. Und von ihm habe ich uns ein Gedicht mitgebracht. Ich kann es nicht datieren. Ich habe versucht herauszufinden, wann es genau das erste Mal publiziert worden ist. Es ist auf alle Fälle in dem Sammelband, der dann erschienen worden ist, nach seiner Nobelpreisverleihung. Ich weiß auch nicht genau, wer es übersetzt hat, aber ich finde die Übersetzung sehr gelungen. Ich kann nicht Schwedisch, aber ich finde es einfach sehr, sehr schön, sehr, sehr schön übersetzt worden.
Und ich lese. Darf ich einmal dazwischen sagen, also ehe du loslegst, du siehst mich ja nicht, aber du würdest mich sehen, schamrot, Erik Axel Karlfeld, der ist richtig bekannt gewesen.
Der ist richtig bekannt, der richtige Star.
Also ja. Ich als Deutschleistungskurs weit im letzten Jahrhundert, nie gehört, Nobelpreis, nie gehört, für mich eine völlige Offenbarung. Und wenn der Text jetzt kommt, ich hätte den auch in einer völlig anderen Zeit eingeschätzt. Also das ist wirklich beeindruckend.
Ja, wie schön, dass ich ihn uns mitgebracht habe, oder?
Ja, aber holla. So. Aber holla, wie wäre es denn ohne? Und
jetzt, gar nicht. So, jetzt also Erik Axel Karlfeld mit folgendem Gedicht. Ich bin eine singende Stimme. Ich bin eine singende Stimme in dunklen, tiefen Schächten. Dort hört kein Ohr, ist alles echolos. Bin eines irrenden Lichts überm See in gespenstigen Nächten. Ein Trugschein, der im Dunkel lischt in einem feuchten Schoß. Ich bin ein treibendes Blatt in des Herbstes leeren Reichen. Ich wirbele hin, der Sturm lässt mich nicht ruhen. Ob ich hafte am Berg, ob ich versinke in grundlosen Teichen, das weiß ich nicht. Mich kümmert's nicht. Kann nichts dagegen tun. Erik Axel Karlfeld.
Ja, das ist total faszinierend. Und es muss echt ein bisschen sacken. Also am liebsten
nochmal?
Ich sag, willst du es einfach noch einmal.
Ja.
Weil das ist so dicht, das ist so intensiv. Ich glaube, ihr alle zu Hause sagt jetzt auch ja, nochmal.
Nochmal. Ich bin eine singende Stimme in Ich bin eine singende Stimme in dunklen, tiefen Schächten. Dort hört kein Ohr, ist alles echolos. Bin ein irrendes Licht überm See in gespenstigen Nächten. Ein Trugschein, der im Dunkel lischt in einem feuchten Schoß. Ich bin ein treibendes Blatt in des Herbstes leeren Reichen. Ich wirble hin, der Sturm lässt mich nicht ruhen. Ob ich hafte am Berg, ob ich versinke in grundlosen Teichen, das weiß ich nicht. Mich kümmert's nicht. Kann nichts dagegen tun.
Ja, danke für dieses lyrische Geschenk, Susanne. Wenn wir uns da mal ein bisschen nähern, also du musst nachher das Geheimnis lüften, warum ja, das zu
kann ich direkt, Bauer das kann ich direkt gehört. Gleich, ja.
Ja, willst du mir sagen?
Ja, ich möchte es gerne sagen, natürlich. Ich habe die Perspektive gewechselt. Ich habe das gelesen, war bei Maurer die ganze Zeit und habe gedacht, was kannst du dazu stellen zu diesem im Prinzip zu diesen starken Bildern und zu diesem doch etwas belehrenden Ton, ja, und zu sagen, jetzt hat doch keinen Sinn, hechelt doch nicht der Hoffnung der Zukunft, euren Wünschen hinterher, wartet doch ab. Und dann habe ich dieses Gedicht entdeckt und dachte, ja, ich wechsle jetzt einfach die Perspektive. Ich bin die Zukunft, ich bin die Hoffnung, ich bin der Wunsch, ich bin eine singende Stimme. Und man hört mich in dunklen Schächten, man sieht mich irrlichtern in gespenstigen, in unheimlichen Nächten. Ich bin das treibende Blatt, aber ich kann's nicht tun, ja. Ich bin alles Mögliche, auch all das, was du dir erwünscht vielleicht. Ich bin die Blüte am Baum, aber ich bin einfach da, ob ich hafte am Berg, ob ich blühe am Baum, ob ich versinke im grundlosen Teich, das weiß ich nicht, das kümmert mich auch nicht. Kann nichts dagegen tun.
So, jetzt wird da ja mal einen Schuh rausführen, dass du mir das erklärst. Ja. Das finde ich faszinierend. Das ist ja wirklich keine Konsonanz von zwei Gedichten oder Kontraste, sondern es ist einfach kann man natürlich sagen, die erste Ableitung oder
ja, also genau, es ist für mich
eine andere Ebene, eine andere Dimension,
ja.
Die dieses Bild aufnimmt und dabei, und deswegen war ich so überrascht, Susanne, dabei ja so einen unendlich traurigen Grundton hat. Bei dem Zukunftsgedicht vermisse ich ja irgendwie Optimismus und freudige Ungeduld oder irgendwie so, aber hier ist es schon sehr, sehr schwer.
Ja, das ist es, aber ich finde das nicht schlimm. Es macht mich nicht, also mich stimmt es nicht traurig, sondern mich stimmt es ruhig. Also das ist diese Ruhe, die mir Maurer mit auf den Weg gibt und die ich hier sehe. Es erschallt nicht vor Freude, also dort hört kein Ohr, ist alles echolos, also es hallt jetzt nicht Freude, es hallen nicht Freudegesänge von den Wänden nichts. Der dunklen tiefen Schächte, ja?
Nicht mal klar geheilt.
So. Noch nicht das mal klar geheilt. Genau. Aber es ist für mich nicht schlimm. Es ist nichts Bedrohliches darin, sondern ich kann das alles sehen, ich kann das wahrnehmen. Das treibende Blatt in des Herbstes leeren Reichen. Ich wirble hin, der Sturm lässt mich nicht ruhen. Also ich bin sozusagen, ich kann nicht aktiv sein. Und das macht auch nichts. Ob ich hafte am Berg, ob ich versinke in grundlosen Teichen, das weiß ich nicht. Und mich kümmert's auch nicht. Muss es mich auch nicht. Ich bin die Zukunft, die kommt, die ungewiss ist. Ich bin die Hoffnung, die man haben kann. Aber schlussendlich wird es die Zeit bringen. Und alles wird, um jetzt mal in diesem Weltbild zu bleiben, des Kreises, das du uns da geschildert hast am Anfang. Es schließt sich irgendwann, es schließen sich die Kreise. Es muss mich nicht kümmern, ich muss nichts aktiv machen. Ich kann es auch einfach geschehen lassen. Mich wirbeln lassen, ja?
Das ist so. Und diese Ruhe, die du in dem Gedicht findest, die ich jetzt auch höre, die erschließt sich aber nur am Schluss.
Ja.
Am Anfang ist es schon ein, finde ich, also mein Herz herausforderndes Bild oder drei Bilder, die da sind. Also vor allen Dingen das erste finde ich ganz deprimierend. Ich bin eines singenden Stimme. Das fand ich noch toll. Also ich leihe einem Singenden meine Stimme. In dunklen, tiefen Schächten, dort hört kein Ohr, ist alles echolos. Das ist harte Kost, aber es löst sich im Text auf.
Finde ich auch.
Ob ich hafte am Berg, ob ich versinke, weiß ich nicht, kümmert nicht, kann nichts dagegen tun. Das ist nicht verzweifelt, sondern es hat so eine Grundgelassenheit, die dieses Baumbild bei Georg Maurer auch hat.
Es greift für mich eben den letzten Satz auf. Und ich finde es nochmal ganz wichtig, wenn wir in den Anfang gehen. Ich bin eine singenden Stimme. Ich leih ihm das nicht. Ich bin es. Ich bin seine Stimme. Ja? Ich bin das irrende Licht. Ich bin keine Person. Ich bin niemand. Ich bin das, was andere vielleicht sehen wollen. Ein Trugschein. Ich bin das, worauf man sich, vielleicht bin ich auch der Kunsthase am Draht. Ja? Ich bin nichts, ich bin das, vielleicht das, was du in mir sehen willst oder das, was zufällig wie das treibende Blatt an dir vorbei weht. Und ich werde nicht gemacht, ja, ich bin, und das finde ich das Starke daran, ja.
Wunderbar, das ist wunderbar und hat diese, dann letztlich auch ein ganz tiefes Vertrauen in diesem stürmisch spätherbstlichen Gemälde, in das da der Dichter uns hineinstellt.
Ich empfinde das so, ja.
Das ist dann nicht mehr schwer, sondern es ist einfach gelassen, annehmend. Ich kann nichts dagegen tun. Es ist auch, mich kümmert es nicht.
Mich kümmert es nicht, ja.
Ganz schön souverän. Ich habe dazu ein Psalmwort gestellt, also aus dem Psalter, Psalm 31. Und kann es vielleicht einmal vorweg sagen, das ist eigentlich ein wundervolles, immer wiederkehrendes Motiv in den Psalmen. Viele sind Klagepsalmen, in denen sich die Klage verwandelt, auf kürzestem Raum. Und das passiert hier auch, nämlich, ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Also dort ist, ich glaube, diese für mich bedrückende Stimmung der ersten drei Bilder, der Stimme des irrenden Lichts, des treibenden Blatts, in dem Zagen drin. Und es wird dann gedeutet, ich bin nicht mehr Gottes Blick wert. Er hat mich weggeschoben. Und dann hört er die Stimme meines Flehens, wenn ich schreie. Das ist viel dynamischer als in dem Gedicht. Ich bin eine singende Stimme, also viel aufbegehrender und fordernder, aber dieses Gefühl, ich gehe verloren und ich werde dann doch gehalten, ist sozusagen in der Summe das Pendant.
Ja.
Für mich.
Ja. Ja, für mich passt das auch.
Magst du es uns nochmal lesen?
Sehr, sehr gerne. Ich bin eine singende Stimme. Ich bin eine singende Stimme in dunklen, tiefen Schächten. Dort hört kein Ohr, ist alles echolos. Bin ein irrendes Licht überm See in gespenstigen Nächten. Ein Trugschein, der im Dunkel lischt, in einem feuchten Schoß. Ich bin ein treibendes Blatt in des Herbstes leeren Reichen. Ich wirble hin, der Sturm lässt mich nicht ruhen. Ob ich hafte am Berg, ob ich versinke in grundlosen Teichen, das weiß ich nicht. Mich kümmert's nicht. Kann nichts dagegen tun. Erik Axel Karlfeld. Ja.
Vielen, vielen Dank. Das ist ein großes Geschenk für mich. Ich hoffe, ihr habt auch Freude, dass ihr uns zuhören könnt und mit uns auf Entdeckungsreise geht. In der 80. Folge die Jubilaren Seelenfutter ganz rüstig, ne? So.
Ich fühle mich noch wie fast am ersten Tag, hätte ich fast gesagt. Ich freue mich schon auf 81. Wir machen weiter.
Das dann nächste Woche. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns seelenfutter@kirche-husum.de eure Reaktionen, eure Fragen oder auch Gedichte, die ihr gerne mögt. Genau. Wir freuen uns
sehr auf. Bis dann, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.